It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Zeitspeise-Podcast. Natürlich bin ich nicht allein, wie immer ist dabei der Christopher. Hallo.
Hallo Kai.
Was stellst du uns denn heute Spannendes vor?
Ja, heute machen wir ein Thema, was uns schon zweimal angetragen wurde. Einmal von Klaus Backhaus und einmal von der Vera auf Twitter. Und es geht um die Kartoffelchips.
Yay.
Oder auch nur Chips genannt. Genau, also es gibt ja verschiedene Bezeichnungen. Kartoffelchips, dann im Englischen einfach nur Chips, aber dann haben die Briten beschlossen, dass sie zu Chips, das sind dann bei denen Pommes, also Fish and Chips sind ja Backfisch mit oder panierter Fisch mit Pommes. Und deswegen heißen die Chips in England Crisps. Aber es geht halt um dünn geschnittene Kartoffelscheiben, die in Fett frittiert wurden. Und hier auch wieder zu Anfang gibt es einen Ursprungsmythos und wie es wahrscheinlich dann tatsächlich passiert ist. Der Ursprungsmythos bezieht sich auf die sogenannten Saratoga Chips. Denn es gab im Jahre 1853 einen Koch namens George Crumb, der war Hall, also wird hier beschrieben als halb schwarz, halb amerikanische Ureinwohner, der in einem Restaurant bei den Saratoga Springs, das ist glaube ich so ein Seengebiet, gearbeitet hat, im Moon's Lake House. Und dort war er einfach als Koch angestellt. Und am 24. August 1853 war der Großindustrielle Cornelius Vanderbilt zu Gast in diesem Restaurant und bestellte sich Bratkartoffeln. Und dann ließ er die Bratkartoffeln zurückgehen mit dem Kommentar, dass die ja viel zu dick geschnitten seien und deswegen so ein bisschen lätschig, also so ein bisschen pampig geworden sind. Und er hätte die doch sehr knusprig doch gerne gebraten. Und das kränkte anscheinend den Koch George Crumb so sehr, dass er aus Trotz die Kartoffelscheiben so dünn schnitt, also wirklich hauchdünn, dass sie wenn sie im Fett gebacken wurden, gar nicht mehr mit der Gabel essbar waren. Also wenn man sich vorstellt, versucht mal einen Kartoffelchip mit einer Gabel zu essen, funktioniert nicht. Aber dieser Trotz hatte dann die gegenteilige Wirkung, denn anscheinend fand Cornelius Vanderbilt das Gericht so gut, dass er mehr davon bestellte. Also er fand diese gebratenen Kartoffelchips, also fast schon frittierten Kartoffelchips, wirklich sehr lecker. Und die kamen dann auch auf die Speisekarte als die sogenannten Saratoga Chips. Genau, wurden dann ab den 1860er Jahren verkauft. George Crumb wurde dann auch immer berühmter. Er machte dann sein eigenes Restaurant auf und wurde dann ein Promi-Koch. Und so fanden auch die Saratoga Chips ihre Verbreitung. Die erste Abweichung von dieser Geschichte lässt sich dann so erklären, dass es vielleicht so abgelaufen ist, dass die Schwester von George Crumb einfach beim Bratkartoffelschneiden nicht richtig aufgepasst hat und eine sehr dünn geschnittene Kartoffelscheibe in heißes Fett fallen ließ, aus Versehen. Und dann haben sie das probiert und fanden das sehr lecker und dann hatte das einfach George Crumb für seine eigene Erfindung ausgegeben. Also schon die erste Abweichung von dieser Geschichte. Und was jetzt viel wahrscheinlicher ist, dass die Kartoffelchips schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts bekannt waren, in einer BBC-Sendung namens Inside the Factory wurde behauptet, dass die Kartoffelchips schon seit 1817 in England bekannt sind, nämlich aus dem Kochbuch William Kitchener's The Cook's Oracle. Dass schon im Jahre 1817 dort ein Rezept zur Kartoffelchip-Herstellung abgedruckt war. Und da wurde es noch beschrieben als Potatoes fried in slices or shavings. Also Shavings sind ja, wenn man dann quasi wie so Gurkenscheiben so über so eine Mandoline zieht. Mhm. Und genau, es gab dann in den USA auch schon frühe Rezepte, zum Beispiel in Mary Randolphs Virginia Housewife Kochbuch von 1824 und im Cook's Own Book 1832. Und das sind alles Bücher, die sich explizit auf Kitchener beziehen. Also hier ist auch schon so eine Geschichte quasi absehbar. Und das ist natürlich viel nachverfolgbarer als die Geschichte von George Crumb. Und anscheinend wurde diese Geschichte auch dann, dass der Gast dann irgendwie so ein Promi war, von einem Chips-Tütenhersteller in den 1970er Jahren als so eine Art Werbegeschichte vertrieben. Also die hatten dann irgendwie, hat sich so diese PR-Firma, die für diese Chips-Tüten-Firma gearbeitet hat, so eine Geschichte ausgedacht, wie die Kartoffelchips erfunden wurden. Und damit das so ein bisschen spannender ist, also diese George Crumb-Geschichte war schon davor bekannt, aber das ist schon ein bisschen spannender ist, hat man halt Cornelius Vanderbilt in die Geschichte noch eingebaut. Und so hat sich halt auch diese Geschichte irgendwie festgesetzt. Und es ist doch wahrscheinlicher, dass es irgendwie aus den Kochbüchern von 1817 stammt. Ist ja auch dann auch besser belegbar, wenn man einfach ein Kochbuch hat, wo das abgedruckt ist und wo man das nachweisen kann.
Klar. Ja. Aber wie so oft wird die Geschichte dann doch eher von Marketingleuten geschrieben als von den Autoren von Kochbüchern.
Genau. Okay, wir haben jetzt etabliert, seit spätestens 1860 ist der Kartoffelchip bekannt, der gemeine Kartoffelchip, aber die industrielle Fertigung beginnt erst so in den 1920er Jahren. Es gibt eine Firma in Dayton, Ohio, Mike Sells Potato Chip Company, gegründet 1910, die sich zur ältesten Potato Chip Company in den USA erklärt hat. Aber das ist ein selbst erklärter Rekord, das wurde nicht nachgeprüft. Es gibt dann, und sie sagen ja auch nur der USA, es gibt dann in New England gibt es die Try Some Potato Chip, die behaupten, sie wären schon 1908 gegründet worden, also 2 Jahre älter. Die streiten sich, wer jetzt hier die älteste Kartoffel-Chip-Firma der Welt ist. Aber so wirklich abgehoben hat das Geschäft mit der industriellen Kartoffelchip erst als Herman Lay, kennt man ja heute noch, Lay's Potato Chips, die erste Kartoffelschälmaschine erfunden hatte. Weil natürlich ein wichtiger Prozess vom Kartoffel zubereiten ist das Kartoffelschälen. Kennt man ja, wenn dann blinde Passagiere in so alten Piratenfilmen aufgegriffen werden, die werden dann zum Kartoffelschälen verurteilt. Es war schon eine sehr zeitaufwendige Aufgabe. Und in den 1920er Jahren konnte man Kartoffelchips im großen Stil herstellen, aber man muss dazu bedenken, dass die waren noch ohne Geschmack und ohne Salz. Mhm. Also in den Tüten. Man musste sich dann diese auch selber salzen. Dann kam die Smith's Potato Crisps Company 1920 darauf, dass man doch Salz auf diese Chips tun könnte und begann in den Chips-Tüten kleine Salzpäckchen dazu zu legen. Also die Chips waren noch nicht vorgesalzen, sondern es war einfach ein kleines Tütchen, wie man heute von den Ramen-Instant-Nudeln kennt, ein kleines Tütchen mit Salz dabei, die man sich so selber drüber streuseln konnte.
Wie süß.
Und und so kam halt auch das Salz auf die Potato-Chips, aber davor war das halt einfach ein ungesalzener, einfach eine frittierte Scheibe Kartoffel, die jetzt geschmacklich nicht so wahnsinnig aufregend ist. Und jetzt kommen wir nämlich wahrscheinlich auf den größten Coup, der in der Geschichte der Kartoffelchips gemacht wurde, nämlich von Joe Spud Murphy, ein Ire, der in Dublin den Familienbetrieb führte, nämlich Tato Potato Chips. Also hier das Wortspiel Tato Potato. Die entwickelten nämlich eine Technik zur Zugabe von Gewürzen zum Kartoffelchip, also wie man diese Kartoffelchips würzen konnte, und verkaufte diese Technologie an amerikanische Kartoffelchip-Hersteller und wurde damit zu einem der reichsten Iren überhaupt. Also er machte mit diesem Patent wirklich Millionen, einer der reichsten Männer Irlands. Und jetzt darfst du mal raten, was waren die ersten Chips-Geschmackssorten?
Pfeffer und Salz?
Nein, die gibt's heute auch noch und sind auch heute relativ bekannt, aber sehr umstritten, würde ich mal behaupten. Die ersten Chips-Geschmackssorten waren nämlich einmal Cheese and Onion und Salt and Vinegar.
Wundert mich jetzt ein bisschen, weil ja für beide Gewürze ein gewisses Know-how dazu gehört. Also erstmal Käse in Pulverform zu produzieren und eben auch den Essig. Ich weiß gar nicht, was da für Verfahren, dass man den halt in Granulatform hat, was da herangezogen wird. Aber gut, Cheese and Onion gibt's ja bis zum heutigen Tag, ist ja auch wirklich lecker. Und diese Essiggeschichte, gut, da bin ich jetzt kein großer Fan von, aber
nicht, da müssen wir später noch mal drüber reden.
Okay, später.
Ja.
Erzähl erstmal weiter.
Genau, wie gesagt, er verkaufte dann dieses Patent gewinnbringend an amerikanische Firmen. Die erste Geschmackssorte in den USA war natürlich Barbecue-Flavor. Also ist halt typisch Amerika, Barbecue als Geschmack zu verkaufen, wahrscheinlich irgendwas mit rauchig und dann sehr irgendwie Paprika-Gewürz dazu. Jetzt ist die Frage, wie kam der Kartoffelchip nach Deutschland? Natürlich über amerikanische Soldaten. 1951 wurden die ersten deutschen Kartoffelchips von amerikanischen Soldaten hergestellt. Dann bekam der Maschinenbauingenieur Heinz Flessner aus Neu-Isenburg eine Lizenz zur Herstellung von Kartoffelchips und gründet dann die Firma IBU, die später von Balsen aufgekauft wurde und dann kombiniert wurde in die Lorenz Balsen Snack World, die es heute gibt.
Ja.
Und das kennt man ja heute, also Balsen und Lorenz sind ja zwei sehr bekannte Marken, die man auch in jedem gut sortierten Snackregal findet. Und in diesem System steckt auch noch die Firma IBU drin, die halt die ersten deutschen Kartoffelchips hergestellt haben. So, jetzt haben wir so die Geschichte vom Kartoffelchip an sich so ein bisschen nachgearbeitet, aber es gibt ja noch eine sehr andere wichtige Erfindung, nämlich die Chips-Tüte.
Ja.
Vor der Erfindung der Chips-Tüte wurden Kartoffelchips einfach in Dosen verkauft oder die waren ausgelegt in so Schütten. Also das kennt man ja vielleicht vom Jahrmarkt, wenn dann so Stände mit so Mandeln, so kandierten Mandeln gibt oder gebrannten Mandeln oder irgendwie Marshmallows oder so. Und dann ist so eine Schütte. Und
einfach
dann
auf so einem Auslageblech.
Genau, wird das so aufgeschaufelt und so eine Tüte gepackt. Und so kann man sich auch vorstellen, wurden damals Kartoffelchips verkauft. Ist natürlich ein Ding, wenn man irgendwie mal schon eine Chips-Tüte länger offen gelassen hat, merkt man, was mit so einem Chip passiert. Da wird schal, irgendwie verliert seine Crispiness und das ist natürlich sehr wichtig für so einen Kartoffelchip. Ähnlich war das bei der Transport, die wurden in so großen Fässern oder Dosen transportiert und die Chips am Boden waren dann alle zerkrümelt und irgendwie schmeckten nicht mehr so gut und
ich vermute, das ist auch der Grund, warum, ich hatte mich eben gewundert, warum haben die das Salz gesondert zugefügt, aber da sie ja noch nicht die richtigen Verpackungen hatten, hätte das Salz ja Feuchtigkeit angezogen, wenn sie nur eine Papiertüte oder was weiß ich, nicht ganz dichte Dose gehabt hätten, dann hätte das Salz ja eben feuchtigkeitsanziehend gewirkt und dann hätten sie nur labbrige Chips gehabt.
Genau. Genau. Und jetzt kommen wir zur Erfindung der Chips-Tüte. Das war nämlich die Unternehmerin Laura Scudder, die auch wieder in den 1920er Jahren ihre Arbeiterinnen aufforderte, Wachspapier mit nach Hause zu nehmen und dort mit dem Bügeleisen in Tütenform zu bügeln. Und so wurde halt die erste Chips-Tüte erfunden. Also das war früher einfach zusammengebügeltes Wachspapier. Und darin wurden dann die Chips verkauft, also konnte man ja dann auch einfach zubügeln und dann war das einfach so eine Tüte, die verschlossen war. Mit der Erfindung des Zellophan wurde das System natürlich dann verbessert und heute ist es ja so, dass man das in so Plastiktüten hat, das ist ein sehr dünnes Plastik, wo dann noch zusätzlich Stickstoff reingepustet wird und so werden die Chips halt frisch gehalten. Deswegen gibt es immer so Leute, die witzeln, warum ist so viel Chips in meiner Lufttüte? Aber das ist einfach wirklich dazu da, diese Stickstoffatmosphäre, dass die Chips wirklich noch über lange Zeit einfach knusprig bleiben und nicht an Feuchtigkeit oder ja an Geschmack verlieren und an Feuchtigkeit gewinnen, sondern einfach die Chips bleiben, die man haben will.
Oder dass auch das Fett wird vermutlich schnell ranzig.
Genau.
Der Stickstoff vermeidet ja auch, dass da Reaktionen mit Sauerstoff stattfinden.
Genau, also man will einfach keinen Sauerstoff in der Tüte haben, deswegen wird da noch extra Luft reingepustet. Das ist ein sehr interessantes Verfahren. Die Vera hat uns ja bei ihrer Empfehlung auch darauf hingewiesen, dass es ja dort eine Verbindung zur Familie Opel gibt. Denn Irmgard Opel, die Enkelin des Gründers der Adam Opel AG, also der Autofirma, die lebte von 1907 bis 1986 und gründete auf ihrem Hofgut Petersau 1962 mit ihrem Sohn Carlo die Firma Gio Chips. Oh. Genau, es waren ihre Söhne Carlo und Heinz. Und dann gibt's also C-H-I und dann von Opel, also C-H-I-O, Gio. So entstand der Name Gio Chips, Karl, Heinz und Irmgard von Opel. Und zunächst verwendete man nur Kartoffeln aus dem eigenen Anbau vom Hofgut Petersau. Und so wurde halt diese Firma aufgezogen. Und jetzt kommen wir quasi bis 2013 eine einzige Aufkaufparade. 1968 wurde die Pfeiffer und Langen Produktion Chips Frisch gegründet, die sich 1972 mit dem Unternehmen Pfanny zusammenschloss. Das kennt man ja heute noch, Pfanny-Kartoffel. Haben wir auch immer sehr lustige Werbung. Und aus Pfanny und Chips Frisch wurde Pfanny Frisch. Also dieses Pfanny ist einfach ein Wortspiel auf Pfanny. 1977 zusammenschloss mit Gio Chips in der Konventgruppe. Und dann gab es ja noch das Unternehmen Wolf Bergstraße, heute bekannt als Wolf Knabber Produkte, kennt man ja auch, die 1967 die Marke Goldfischli auf den Markt brachten. Ist ja auch, also ich glaube, das ist ein sehr deutsches Produkt, Goldfischli. Aber kennt man ja auch wahrscheinlich dann 1995 Fusion mit der Konventgruppe in die Intersnack Knabber GmbH und Co. KG. Ich dachte erst, als ich das erste Mal Intersnack gehört habe, dass das so ein DDR-Ding gewesen wäre, wie Interflug und Interkauf, aber ist nach der Wiedervereinigung entstanden. Und die haben dann 2000 eine Sondergenehmigung der Europäischen Union bekommen zur Kooperation mit der Firma Öltier im Bereich Nussprodukte. Das klingt jetzt fast schon wie ein Loriot-Sketch hier.
Ich wollte es gerade sagen.
Genau, und die Intersnack hat neben Gio Chips Marke und Funny Frisch auch die Marke Goldfischli und Pombeer. Pombeer ist ja auch ein sehr urdeutsches Produkt. Die Werbung mit dem Pombeer, das so ein bisschen an die Glücksbärchen erinnert, oder an die Glücksbärchen oder
Gummibärenbande.
Und 2008 wurde dann von Intersnack auch die Nut Company übernommen und somit gehört auch jetzt seit 2008 Öltier zu Intersnack. Also das ist ein einziger großer Markenkonglomerat. 2013 wurde auch noch Salt and Pepper, die Übernahme von Salt and Pepper mit den Marken Spreeback und Pauli. Spreeback kenne ich gar nicht. Ich habe auf Twitter nachgefragt, hat niemand drauf geantwortet. Und Intersnack beliefern auch Aldi Süd mit Sunsnacks und Aldi Nord mit Feurig und Lidl mit Krusty Krock. Also man kennt ja irgendwie so Nestle und Unilever als riesen Süßspeisen-Konglomerate, aber dass Intersnack auch so ein Riesending ist, wusste ich gar nicht. Also die haben im Grunde ein Fast-Monopol auf den deutschen Chipsmarkt. Versuch mal in den Laden zu gehen und keine Chips von Gio, Funny Frisch oder sonstigen Sachen zu kaufen, da musst du fast schon zu Pringles greifen. Und das sind ja im Grunde keine Kartoffelchips, sondern Stapelchips. Mhm. Also das fand ich sehr spannend, dass im Grunde das komplette Salz-Snack-Regal gehört. Das fand ich sehr spannend, das hat mich sehr überrascht.
Aber diese Namen tauchen, also du sagst es ja auch, trotz dieser ganzen Übernahmen, die Marken habe ich alle auch schon noch kennengelernt. Also
Ja, das
die
ist ja
jetzt nicht fusioniert oder so.
Ja, ne, doch, also das ist schon alles quasi eine Firma, aber die wollen dir halt suggerieren, dass du die Auswahl hast als Kunde.
Ja.
Aber im Grunde greifst du immer zur gleichen Firma. Deswegen gibt's ja auch von, hat der Nestle nicht nur den Nestle-Riegel, sondern
ja, das stimmt.
Sondern Mars und alles.
Zumal andere. Sie haben ja auch verschiedene sozusagen Marktsegmente, dann gibt es die Billigprodukte und die Edelprodukte und so. Und das, da werden sie diese Namen dann alle wahrscheinlich verwertet haben.
Genau. Ich fand das noch ganz spannend. Ich habe mal eine Führung bei die machen die Hausmarke von Mikro, so eine Schweizer Schokoladenfirma. Mhm. Ich glaube Sprengel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen die auch so ganz viele, also das weiß man oft gar nicht, so dass diese teuren Marken auch so die billigen Marken im Grunde aus der gleichen Firma liefern.
Doch, das ist, also ich kannte das schon lange.
Ja, also das ist mir jetzt auch bekannt, aber wenn man halt nicht drüber nachdenkt oder so, wenn man da nicht sich so mit beschäftigt, wenn man keine Wikipedia-Artikel zu Intersnack liest, dann weiß man das nicht unbedingt. Klar weiß man, dass irgendwie Nestle ein Riesenkonzern ist, aber dass es da noch andere Sachen gibt, meistens nicht so bekannt, wenn man sich damit nicht aktiv beschäftigt.
Stimmt, das war mir auch neu.
Genau, Chipsorten. Die ersten Chipsorten in Deutschland habe ich vergessen zu sagen, nämlich die erste Chipsorte in Deutschland, rate mal.
Das ist Paprika?
Ja, genau. Die erste Chipsorte in Deutschland war Paprika. Und der englische Wikipedia-Artikel, ich habe das Gefühl, da wurde der Teil über Deutschland mit so einer hochgezogenen Augenbraue geschrieben, weil dort wurden die deutschen Chipsmarken beschrieben, die doch sehr komisch sind, nämlich, genau, Paprika, das wird ja auch manchmal einfach Geschmack ungarisch genannt. Mhm. Und dann gibt es ja noch Geschmackrichtung Chakalaka. Was eigentlich ein südafrikanisches Gemüsegericht ist. Genau hier Chakalaka, was steht hier? Ist Vegetable Relish, also so eine, was ist ein Relish?
Ich kann das Relish nicht. Ist eher so eine Gemüsepaste oder so ein Gewürz, sag mal. Relish ist ja sowas wie sauren, eingelegten Gewürzen.
Genau.
Aber dann klein gehackt.
Genau, typischerweise mit Bohnen, Kohl, Butternut, Kürbissen, auch Baked Beans, Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch, genau, und so einer Currypaste. Genau, und Chakalaka wird einfach in Deutschland, ist einfach eine Chipsorte. Genau, es gibt dann noch die Chipsorte Currywurst oder Rot-Weiß einfach nur, falls du das mal gesehen hast.
Nee, ich habe den Chipsmarkt irgendwann nicht mehr beobachtet, als der mir so absurd wurde. Ich glaube, bei Pombeer-Ketchup-Geschmack bin ich schon ausgestiegen.
Ja. Eine Geschichte, die ich gerade vergessen habe zu erzählen, die ich aber doch gerne erzählen würde, ist nämlich, dass der Österreicher Karl Kolarik 1929 im Wiener Schweizerhaus, also das ist, da will man doch einen verwirren, die sogenannte Rohscheibe anbot, die dort einen reißenden Absatz fand. Also die Kartoffelchips waren zuerst in Österreich, bevor sie dann 30 Jahre später nach Deutschland kamen. Rohscheiben. Ich weiß nicht, warum sie Rohscheiben genannt wurden, werden ja dann hoffentlich auch ausgebacken sein. Aber so war das halt. Genau, wir haben ein bisschen über Chipsorten geredet. Du meintest ja, du bist eher skeptisch gegenüber Salt and Vinegar. Ich finde ja, Salt and Vinegar ist ja also die beste Erfindung, die die britische Küche je hervorgebracht hat, dass man auf erstmal auf Pommes Essig tut, beziehungsweise ist ja noch nicht mal richtiges Essig, sondern so eine Kunstform. Also wenn man da in Restaurants geht oder in so Imbissbuden und dort Pommes bestellt, dann steht da auf dem Tisch immer so eine braune Soße. So eine,
das ist Malzessig, ne?
Genau, Malzessig. Da gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video, wo das mal erklärt wurde, was das genau ist. Und das ist so ein sehr starker Eigengeschmack. Und ich finde ja, Essig auf Pommes ist ja was Geniales. Also man hat schon Salz und dann kommt das Essig noch dazu. In den richtigen Dosen ist das richtig geil. Und ich finde diese Chips, also diese Salt and Vinegar Chips, sind fast meine Lieblingschips. Wenn nicht überhaupt meine Lieblingschips. Also das ist wirklich sehr gut.
Ja, sei es dir gegönnt. Ich bin halt nicht so ein Sauer-Fan. Also ich mag saure Gerichte nur unter, ja, in bestimmten Konstellationen. Und von daher, also ich mag die nur gesalzenen Chips gerne. Diese Paprika-Chips, wenn sie mich jetzt irgendwie auf einer Party anspringen und ich den Fehler mache, einen zu essen, dann ist ja sowieso um einen geschehen. Was ich auch noch sehr gerne mag, sind eben diese Sour Cream and Onion Varianten. Oh ja. Aber diese ganzen, wie gesagt, diese ganzen grotesken Abwandlungen wie Currywurst, und dann gab's ja mal eine Phase, dann aus allen Teilen der Welt irgendwelche Gewürze, also so Curry oder auch Orient und ne, wer weiß, was da für Dinge drin sind, aber da bin ich dann ausgestiegen, weil ich finde Gewürzmischung an sich interessant, aber wenn man dann von der Kartoffel eigentlich nur noch diese Konsistenz mitbekommt, weiß ich nicht, ob das sein muss.
Ja, genau, es gibt ja dann noch diese Kettle Chips, das ist nochmal eine Spezialversion, wo die nicht in so einer Fertigungsstraße gekocht werden, sondern tatsächlich in so einem Batch-Prozess, also so wirklich in so großen Kesseln, ist ja heute, hat ja auch so ein bisschen so eine Veredelung stattgefunden, des Kartoffelchips in den letzten Jahren. Gibt jetzt sehr viele Marken, die so das anpreisen als ein hochwertiger Snack, wo dann irgendwie mit Basilikum-Essig, Balsamico-Essig oder ich habe jetzt glaube ich auch schon mit Basilikum gesehen. Und dann gibt's ja noch so Varianten mit Kale, also was ist das, Grünkohl?
Grünkohl, ja.
Grünkohl oder Rote-Bete-Chips.
Ich habe genau, Gemüse-Chips allgemein, auch Karotten, aber auch exotische Kartoffelsorten. Da gibt es ja auch Varianten, die sehr schöne Farben haben, violett oder dunkelblau. Und da gibt es ja auch einige Marken, die dann ja sehr exklusiv auftreten mit diesen sehr schönen bunten Mischungen.
Genau. Also da hat sich ja nochmal ein sehr starker Wandel stattgefunden. Gut, hast du denn schon mal, also ich habe noch keine Kartoffelchips selber gemacht, hast du den schon mal selber hergestellt?
Ja, tatsächlich. Einmal im Rahmen des Trick 17 Podcast als Küchenhack. Da gab es nämlich einen Trick, wie man die in der Mikrowelle in sehr überschaubaren Mengen selbst herstellen kann. Nämlich einfach auch die Kartoffeln sehr dünn zu hobeln, das bleibt nicht aus. Dann einen Teller mit neutralem Pflanzenöl zu bestreichen. Dann die Kartoffeln so ein bisschen darin zu wenden und draufzulegen. Und dann muss man sie einfach bei großer Temperatur für 2-3 Minuten oder eben bis sie knusprig sind, nuken. Das funktioniert tatsächlich. Also die Mikrowelle bringt da so schnell Hitze drauf, dass das funktioniert.
Nennt man das wirklich nuken? Also du.
Mir fiel jetzt gerade kein besseres deutsches Wort ein.
Sehr schöner Fachbegriff auf jeden Fall.
Ich gucke ja auch viele englische Kochsendungen, heißt es dann irgendwie blitzen oder ich weiß es nicht. Sind dann alles nur so trendige oder coole Wörter. Man könnte sagen bestrahlen. Das wird's, glaube ich, im Deutschen am ehesten treffen, aber klingt natürlich längst nicht so toll.
Ich muss ja eben meine Kartoffel bestrahlen.
Ja. Ich hab's, glaube ich, auch schon mal ausprobiert im Frittierprozess. Werde ich natürlich für das Sendungsbild auch machen in einem kleinen Maßstab. Und dann, das ist aber problemlos. Man sollte aufpassen, wenn man die Kartoffeln dünn geschnitten hat, dass man sie dann nochmal abtrocknet, weil die Kartoffel ja sehr viel Feuchtigkeit enthält, dass einem nicht das ganze Öl dann entgegenspringt und dann bei einer Temperatur von, würde ich sagen, 170 bis 180 Grad müsste das relativ schnell vonstatten gehen.
Ganz kurz noch zu den Stapelchips, was ich vorher auch gerade, also ich habe vorher nicht so drüber nachgedacht, aber Stapelchips sind ja keine richtigen Kartoffelchips, sondern werden aus Kartoffelpüree oder Pulver hergestellt, deswegen sind die auch so einheitlich. Und das Interessante ist ja, dass die mathematisch sehr spannend sind, diese Stapelchips, weil die eine Form eines hyperbolischen Paraboloid haben, was sie besonders stabil macht, weil sie halt in alle Achsen hin so ein bisschen diese Bogenform haben, was ja die Stabilität des Chipses erhöht. Und eingeführt wurden die Stapelchips 1978 und das Wort Stapelchips ist bis Juni 2026 noch geschützt. Und zwar, dreimal darfst du raten, von der Intersnack Knabber Gebäck GmbH und Co. KG.
Och.
Genau. Und da gab es ja auch damals, darum haben wir uns gar nicht geredet, über den Acrylamid-Skandal. Das war, wann waren das? Schon mindestens 10 Jahre her.
5 bis 10 Jahre her sein. Genau, aber das hätte ich jetzt auch genannt, wo die Stapelchips besonders schlecht abgeschnitten.
Genau. Also ich glaube, es geht darum, dass wenn man das Fett zu heiß erhitzt und dann irgendwas darin frittiert, also vor allem Kartoffeln, dann wandelt sich die Stärke in Acrylamid um. Was einfach ein chemisches Element ist und was krebserregend sein kann. Und deswegen war das mal ein ganz großes Ding. Ich glaube, da redet heute niemand mehr drüber, über Acrylamid.
Nee, da wurden auch keine Pommes mehr so richtig, also da wollten die Leute keine Pommes mehr essen. Und irgendwann hat man sich darauf geeinigt, dass bei Temperaturen um 180 Grad eben oder darunter, wenn man die Öltemperatur oder Fetttemperatur etwas niedriger hält, dann besteht diese, also werden nicht so große Mengen produziert, es entsteht wohl immer im Prozess, aber dann eben nicht in hochgradig gesundheitsgefährdendem Maßstab.
Genau. Also ich sag mal so, Chips sind ja eh nicht so gesundheitsfördernd, enthalten halt große Mengen an Salz und anderen Sachen, die nicht so super sind.
Ja, Fett.
Fett, genau. Auch, ne? Salz und Fett, ja klar. Kurz mal nachdenken, Salz und Fett. Und sind auch, also man kann da ja auch sehr schnell einfach so eine Tüte wegatmen. Ist ja der Klassiker. Einmal aufgemacht, sind sie alle weg. Deswegen auch hier wieder in Maßen genießen. Halt eine Tüte am Abend. Vielleicht nicht jeden Abend. genau. Und das war's von meiner Seite zum Kartoffelchip. Und Kai, vielleicht willst du uns verraten, was du uns in der nächsten Sendung erzählen wirst.
Und zwar zufällig ist es wieder ein Themenwunsch von Ayuvo. Die Folge war aber schon geplant. Von daher hat er genau ins Schwarze getroffen. Es geht um den Lapskaus. Ein in Norddeutschland sehr verbreitetes und beliebtes Gericht. Was genau das ist und wo es herkommt, werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Episode erfahren.
Sehr schön, freue ich mich auch schon sehr drauf. Kenne ich überhaupt nicht, bin ich sehr gespannt. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Ciao. Tschüss. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And the invite friends around to taste my ass.